28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung hier anzufangen. Lass uns das
hier. Ey Leute, passt mal auf, hier
ist
ein.
Ja, genau. Das war's dann.
Da geht einer nachgucken, jetzt auf.
Genau, einmal warten mal, wo ist der Johnson?
Bla bla bla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Das verraten die hier nicht.
Genau.
Scheuer. So, also, wenn ich zu Hause mit meinem PC selber versaue, dann weiß ich auch selber.
Wenn's klappt.
Es könnte eigentlich besser klappen, als
wenn's klappt.
Als wenn man es zu Hause selber macht, oder man hat es halt nicht in der Hand.
Wenn's klappt. Also wenn ich Daniel Pog, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für 100 Euro eine Xbox oder für 200 so und so viel eine PlayStation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen, habt diese ganzen Probleme nicht und wenn es klappt, dann fertig, aus die Maus.
Ja.
Oder wie siehst du das?
Das ist genauso,
wenn es klappt. Ratchet & Clank wieder zu beleben in einem Ratchet & Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet & Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen.
Ja, das ist wohl wahr.
Du Idiot.
Ging ja um die Ratchet & Clank Welt.
Deine Mutter geht um die Ratchet & Clank Welt. So, bevor es jetzt zu so aggressiv wird, das soll das klappen.
So, da sind wir wieder, nicht wahr? Das ist der 57. Aero Games Podcast. Oder auch für Freunde, Aero Games Cast. Und es ist gleichzeitig der zweite.
Der zweite, wollte ich auch gerade sagen.
Der zweite Gamescom Spezial Podcast.
Der zweite wird der erste sein. Und zwar genau. Wieder der erste bei iTunes.
Die zweiten werden die ersten sein. Ganz genau. Wir sind wieder sozusagen zurück im Hotel. Es ist sehr spät, müssen wir leider zugeben, knapp 2:30 mittlerweile. Deswegen kann es sein, dass der ein oder andere vielleicht kurz hier einschläft beim Reden. Aber,
ich bin schon gerade eingeschlafen, als du geredet hast. Ja. Also man schläft dann immer beim einen, wenn der andere redet.
Vielleicht ist das Intro langweilig. Nee, das gibt super. Uns natürlich auch die Gelegenheit, für diesen Podcast schon mal auf die ersten Reaktionen, auf den ersten Podcast einzugehen. Das war ganz Interessantes. Natürlich war auch schon beim ersten Podcast Kinect ein ganz großes Thema und einige User haben gesagt, wir sollen darauf nicht so rumhacken, wir haben es ja noch gar nicht richtig ausprobieren können und überhaupt, um nicht zu sagen, unser User-Freund Konsolenrocker, er hat sich da beschwert, dass wir da...
Ist er verwandt mit dem Hauptstadtrocker?
Ja, man weiß es nicht, auf alle Fälle hätte ich dann seine Jacke. Nee, heute hatten wir nochmal Gelegenheit, ausführlich Kinect zu spielen, rund 2 Stunden. Wir haben dabei angefangen mit
Fußball.
Das war spaßig. Genau. Kinect Sports.
Zusammen haben wir gespielt.
Zusammen. Zusammen im Team.
Wobei wir uns immer gegenseitig getreten haben am Anfang.
Ja, genau. Also,
was wir bei jedem Spiel machen, was wir bei Kirby gemacht haben, bei New Super Mario Bros.
Was bei Kinect immer witzig ist, auch gerade bei so körperbetonten Sachen wie Fußball, ist, dass man ja zu zweit irgendwie vorm Fernseher steht und das dann immer schnell in so eine Art Rangelei ausartet.
Ja. Und das Coole ist, dass meistens die Avatars dann auf dem Bildschirm auch diese Bewegungen genauso machen und man sieht dann einfach so, wie der eine dem anderen gerade so verdeckt von hinten einen Arschtritt gegeben hat, weil der Avatar das auf dem Bildschirm auch gemacht hat.
Ja, man kann auch nicht so irgendwie schmutzige Gesten von hinten machen, wenn der andere nicht hinguckt, weil man sieht alles vorne auf dem Bildschirm.
Ja.
Nein, aber
man kann sich aber die virtuellen Brüste reiben, wenn man eine Frau als Avatar hat. Felix Fontaine.
Nee, aber Spaß beiseite. Wir haben, wie gesagt, Kinect Sports gespielt. Da haben wir unter anderem auch das Speerwerfen gemacht, was irgendwie uns fast am meisten beschäftigt hat, weil man da immer so schön einfach die Länge vergleichen konnte, was wir ja sonst immer nur heimlich auf dem Klo machen. Die Weite. Die Länge, wie lang man geworfen hat, quasi, ja. Seinen Speer.
Achso. Das wird dann in Sekunden abgerechnet.
Und das Tolle ist, wie super ultra spastisch man wieder dabei aussieht, wenn man erst so auf den Beinen umher trampelt, um dann irgendwie diesen Speer zu werfen.
Am besten ist nicht das Trampeln oder das Handbewegen, sondern das Abwurfgesicht.
Ja, ja, ja.
Jeder hat so sein eigenes Abwurfgesicht. Und manchmal hat man den Eindruck, Kinect würde nur das Gesicht registrieren und gucken, wie hart strengt er sich an.
Genau. Der Kollege Timo von Microsoft, der mit uns das Ganze gespielt hat, der hatte irgendwie das verbissenste Gesicht dabei. Und deswegen hat er ja auch eine Rekordweite von 104 Metern geschafft.
Deswegen sind auch alle Hostessen immer vorbeigekommen und haben gesagt, Timo macht wieder das Gesicht, schnell Foto.
Nee. Kinect, danach haben wir natürlich nochmal Kinect Adventures. Kinect Adventures. Ja, das habe ich ja
vorhin... Du sagen, wir haben auch getrunken.
Ja, etwas. Kinect Adventures gespielt und hatte natürlich wieder wie immer das Ergebnis, dass ich knapp gewonnen hatte. Oder was anderes?
Ich hatte irgendwie mit 2 Punkten Vorsprung.
Ja, ein Haut oder Vorsprung.
146, 143 oder sowas.
Ja, auch da wieder, weil du immer mir so in die Seite getreten hast. Mhm. Als wir beide auf dem Schlauchboot durch die Gegend gefahren sind, natürlich, es war halt auch da wieder eben dieser kleine Mini-Lag oder so. Natürlich hat der nicht dazu geführt, dass wir irgendwie dadurch weniger Spaß hatten.
Das ist eben wieder das Lustige. Also, gerade war so ein bisschen angetrunken, das macht dann...
macht irgendwie alles Spaß.
Genau. Also, klar, es ist präzise was, bestimmt nicht so, wie wir Präzision definieren als Controller-Spieler, ja? Oder, ja, oder auch als Maus-Tastatur-Spieler, die auch wieder ihre eigene Präzisionswelt haben.
Ja.
Aber man kann nicht sagen, es hat nicht Spaß gemacht. Und das war mir vorher nicht so bewusst, weil... Weil ich halt Wii gespielt habe und Kinect ist zwar so, die Spiele haben alle so den gleichen Ansatz, aber sind schon ein bisschen cooler einfach, ja, weil man so mehr Möglichkeiten hat mit der ganzen Bewegung und deswegen macht es schon ein bisschen mehr Spaß, als man es von der Wii kannte und so für einen lockeren Abend oder so in so einer Partyrunde, es ist schon ganz lustig, wenn man eben nichts spielt, wo man so sagt, ich will ja jetzt einen super präzisen Schuss da hinten dem Kleinen im Publikum ins Auge, den möchte ich jetzt ins Auge werfen mit dem Speer. Das funktioniert natürlich nicht mit den Spielen zumindest, die man da so gesehen hat. Und manchmal war es auch so, dass der Cursor im Menü nicht genau wusste, welche Hand soll er jetzt angucken und dann hat man da ein bisschen rumgefummelt, bis man da einen Button gedrückt hat.
Das sind vielleicht noch so eine Beta-Sachen oder Sachen,
genau,
die dann durch die Kalibrierung noch besser werden. Was wir auch gespielt haben, war halt Kinect Joyride. Und das zeigt halt eben auch, dass Kinect eben wirklich für so ein bisher für so eine bestimmte Art von Spielen geeignet ist. Also für Spiele, wo halt viel Körpereinsatz gezeigt ist, aber halt Spiele, die eigentlich wie Joyride und das wissen wir ja, war ja nicht als Anfang als Kinect-Spiel geplant, sondern halt eben eher als normales Kart. Fun Racing Spiel, was dann erst später zum Kinect-Spiel umgewandelt worden ist. Und ich muss sagen, also da, man kann es sogar steuern mit diesem Luftlenkrad und man kann es sogar ziemlich präzise steuern. Also nein, nicht präzise, aber man kann es halt...
funktioniert verblüffend gut.
Ja, also das, aber das liegt, glaube ich, daran, dass so dieses Programm dann auch so sehr gnädig ist und da irgendwie einem da ein bisschen unter die Arme
greift. Aber was halt schon irgendwie cool ist, du kannst ja, wenn du deinen Hintern irgendwie so nach links oder rechts
benutzt,
kannst du driften. Und, aber das sind halt so Sachen... Das sind schon so Bewegungen, die müssen auch nicht unbedingt so klar erkennbar sein, wie das zum Beispiel damals bei iToy war, sondern es reicht schon so eine leichte Hüftbewegung und der weiß schon, aha, okay, der will driften. Also das hat schon funktioniert und wie gesagt, wenn man die Hände einigermaßen auch so gehalten hat, dann hat er immer auch so leichte Lenkbewegungen schon erkannt. Nur ist es natürlich kein Spiel, wo wirklich so jeder Bodenstein zählt, damit man ins Ziel kommt, sondern...
Ja. Also das vorläufige Fazit für Kinect kann nur heißen und da sollte man uns auch nicht missverstehen oder irgendwie falsch auslegen, dass weder Microsoft noch wir gehen davon aus, dass es jetzt irgendwie ein Angebot für Hardcore-Spieler sein soll oder noch viel schlimmer, dass es irgendwie den Controller ersetzen soll.
Genau.
Das ist Bullshit. Der Controller soll auch weiterhin die Haupteingabemethode sein für Spiele wie Fable, Gears of War, Halo und was da noch in Zukunft alles kommen mag. Es ist aber eher wieder so ein Angebot an bestimmte Art von Spiele, die halt so mehr so Party getrieben sind. Denn man will ja auch nicht jeden Abend nach Hause kommen und dann erstmal sein Fitnesstraining von dem Ding absolvieren. Aber es gibt halt so eine bestimmte Sache von diesen Party- und Fun-Spielen, die eben auch eben dank Kinect sehr schnell zugänglich sind. Es gibt halt diese Ertüchtigungsspiele, ob das so Your Shape ist oder die 14.000 anderen Spiele, die gerade in Bearbeitung sind. Das geht dann auch fließend über von diesen Yoga, Fitness, sonst was, Wellness-Spielen rüber halt zu so Spielen wie dieses EA Sports Active, wo ein richtiges Workout gemacht wird, oder halt zu Spielen wie hier das von Ubisoft, das Uncaged, wo es einfach wieder darum schon geht, dem Gegner die Fresse zu polieren. Aber auf der anderen Seite gibt es eben noch Tanzspiele, sehr viele, aber das, man merkt schon, das sind halt also am besten Spiele, wo halt die Bewegung des Spielers eben umgesetzt wird. Ich könnte mir jetzt vielleicht noch vorstellen, dass mit etwas Programmiergeschick so eine Spieleideen wie Mirror's Edge vielleicht auch mit einer Körpersteuerung gehen könnten, vielleicht.
Das ist auf Dauer zu anstrengend, die ganzen Sprünge sind in der Wohnung immer zu machen, so.
Ja. Aber es ist halt eine Ergänzung und da muss man natürlich sehen, das ist eine Ergänzung, die vor allem halt so als Partyspiel sehr gut ist und die Kinect-Möglichkeiten, die eben noch drin sind, wie die Spracherkennung und der Videochat und sowas, das sind eben auch nette Ergänzungen, die wir vielleicht dann später auch in unseren klassischen Core-Spielen drin haben
werden. Die Hauptfrage ist immer, ist einem diese Ergänzung
150 Euro wert?
Genau. Das Casual-Spiel, weil das, was Kinect im Moment möchte und was Microsoft auch mit diesem Spiele-Lineup möchte, delivern sie schon. Einfach so ganz leicht, mit einem leichten Einstieg einfach Spaß haben und halt diesen Party-Spaß haben. Und das nicht eben auf so einer Ebene, wie man das einfach im Vorfeld so als Hardcore-Gamer erwartet hat. Diese super Präzision oder so, das erfüllt es noch nicht, zumindest mit der Software. Aber das brauchen diese Spiele auch nicht, damit man damit Spaß haben kann. Und das ist halt die Frage, will man 150 Euro dafür ausgeben, um das zu haben? Oder bleibt man bei seiner Wii, wenn man sie schon hat? Oder Ist man jemand, der sagt, ich will immer nur alleine spielen, ich brauche nicht irgendwie, dass ich mit zwei Spielern spielen kann, obwohl ich mir lieber für, was, 80 Euro oder so, oder 60 Euro, so ein PlayStation Move, da kann man argumentieren, wie man das für sich gerade am besten sieht, aber man kann nie argumentieren, im Moment zumindest, dass Hardcore-Gamer das unbedingt brauchen.
Nee, und selbst Casual-Gamer haben damit auch nicht jetzt so dieses System, also das Kinect-System braucht auch immer so ein bisschen, so 5 Minuten, bis man damit warm wird, ja. Bis man so die Handbewegung genau weiß, wie es hingeht oder so. Es ist also auch nicht so dieser ganz leichte Super-Einstieg, dass das alles so, wie beim Minority Report eben, alles so ganz also flüssig
das,
von der Hand
geht. Das wird lustig aussehen, ja. Tom Cruise also stehen wieder, okay, Moment, jetzt, wo ist der Cursor jetzt gerade? Okay, ach, die rechte Hand. Aber
wir haben gesehen, das war jetzt eben schon mal nochmal ein direkter Einstieg auf die Kritik von unserem geschätzten Konsolenrocker, was auch noch ganz lustig war, weil wir das gestern vergessen hatten, da hat mich aber der User Agaso drauf gebracht, dass er was wissen wollte über The Forest Unleashed 2, was wir ja gestern auch gespielt haben, genau. Beziehungsweise ich gespielt habe, du hast ja nur zugeguckt.
Ich habe es aber zweimal zugeguckt, bei zwei verschiedenen Leuten.
Und das ist halt super, super, super witzig, weil The Forest Unleashed 2 ist quasi eigentlich genau all das, was The Forest Unleashed 1 hätte sein können. Es ist wie immer halt ein super, super Star Wars Spiel, was super gut aussieht, aber eben was all diese Macken, die der erste Teil hatte, irgendwie behoben hat. Das Wichtigste ist irgendwie, dass immer noch diese ganzen spannenden Engines mit drin sind, die das Spiel so ein bisschen einzigartig machen. Da ist wieder die Euphoria-Engine drin, die dafür sorgt, dass diese ganzen Sturmtruppen und sonst was, wenn sie durch den Machtgriff bewegt werden, irgendwie lustig runterfallen und sich bewegen.
Du kannst sogar Körperteile abstangen.
Wobei sich natürlich auch da wieder die lustige Frage stellt, wie viel schafft es von dieser Abtrennung von Gliedmaßen noch in die deutsche Version?
Ja, kann man Schwänze abschlagen. Das ist immer ein Markenzeichen der Jedi, war,
dass
sie das bei den Sith gemacht haben.
Ja, aber es ist halt, wie gesagt, die Euphoria-Engine noch drin, es ist noch diese DIM-Engine drin, diese Digital Matter oder irgendwas, die halt verschiedene Materialien verschieden kaputt machen lässt, dieses Glas und kennt man ja alles. Ja. Man kennt das alles schon aus dem ersten, was man aber nicht kennt, ist, dass das Ganze flüssig läuft. Stimmt. Und zwar mit einer bombenfesten Framerate.
Auf Konsolen.
Auf Konsolen, auch auf der Xbox. Und das Ganze geht alles ein bisschen einfach ein bisschen leichter von der Hand. Also beim ersten Forza nicht, fand ich das Ganze alles noch so ein bisschen hakelig. Ja. Wie gesagt, die Framerate war nicht immer stabil.
Was ich nicht gesehen habe, war Lichtschwert gegen Lichtschwertkämpfe.
Nee.
Und das ist halt noch so ein Knackpunkt, das fand ich so super scheiße beim ersten Forza nicht, dass die immer einfach so durch sich durchgeschlagen. Es war nie richtig so ein Schwertkampf, wie man sich das wünscht. Also mit richtigen Moves, die auch aufeinander reagieren.
Ja.
Und das wäre echt das Perfekte, wenn sie das auch noch hinkriegen würden.
Ja, aber man startet auch zum Glück nicht wieder so irgendwie mit, dass man irgendwie alle Jedi-Kräfte verliert oder so, sondern man ist schon ziemlich stark ausgepowert. Ist ja auch ganz witzig, dass man halt von vorne ran als jetzt mit zwei Lichtschwertern kämpft, während man im ersten ja nur mit einem gekämpft hat, was ja auch irgendwie witzig ist, weil man hat den Eindruck, dass wird das nur gemacht, weil es einfach cooler aussieht auf der Packung, wenn er zwei Lichtschwerter hat, weil es eben Forst Unleashed 2 ist, wird dann cool, wenn er bei Forst Unleashed 3, sollte es dieses Spiel jemals geben, dann mit drei Schwertern kämpft, damit es auf dem Cover gut aussieht.
Kleine Anekdote, LucasArts hat vor kurzem
also gesagt, dass so es kein
also Forst Unleashed 3 gibt. Zumindest gab es dieses Gerücht, dass der neue Chef von LucasArts so ein neuer Bobby Kotick wäre, und er hätte das einfach gecancelt.
Ja.
Weiß man, weil dieser Lead-Designer von Force Unleashed 1 und 2 ist ja jetzt auch schon abgewandert. Ja. Das hat irgendwas wahrscheinlich damit zu tun. Aber was nichts daran ändert, dass der zweite Teil wirklich schweinegeil aussieht und vor allem wieder dieses Gefühl rüberbringt, dass jeder Abschnitt, den man gesehen hat, so ein geiler Star-Wars-Moment einfach wieder ist. Ja. Dass sie wirklich immer geguckt haben, was waren so die coolen Momente in den ganzen Filmen und daraus bauen wir jetzt was richtig Geiles. Und dann sieht man wieder, wie auch in einem Trailer hat man dann gesehen, wie er so ein Raumschiff wieder dann bewegt hat, irgendwie so ein Rebellenkreuzer oder so. Also vom Todesstern aus so durchs Fenster durch.
Und ja, das machst du ja, das ist ja, was wir da gesehen haben, dieser Demo-Level, der ist ja ziemlich am Anfang des Spiels und du kannst ja dann auch so eine Energieleiste mit der Summe der getöteten Feinde so ein bisschen aufbauen langsam und dann hast du so eine Art Superkraft, die du auslösen kannst und dann sind deine Attacken super aufgepowert und gleich am Anfang macht man damit zwei dieser AT-STs kaputt mit so ziemlich einer Machtbewegung. Also man fängt ja wirklich nicht so an als Luke Skywalker, der Bauernsohn, sondern man fängt ja eher schon so an als jemand, der irgendwie auch Darth Vader in Bedrängnis bringen könnte.
Und also ich fand es immer so fies, im ersten, da gab es da diese bestimmte Art von Sturmtruppen, die mich irgendwie mal total schnell töten konnten. Und dann habe ich mich immer hinter der nächsten Wand versteckt und dann waren die zu dumm, da hinzugehen. Und dann bin ich immer kurz rausgekommen, habe vom Weiten irgendwas Blitz auf die geschleudert, bin wieder hinter diese Deckung. Die sind wieder zu dumm gewesen, zu mir zu kommen, habe gewartet, bis ich wieder aufgeladen bin. Und das möchte ich nicht nochmal erleben. Das war dieses komische, fehlerhafte, arcade-artige Gameplay, wo man nur auf Glitches basierend dann weiterkommt.
Ja, also, und natürlich die Zwischensequenzen, wie immer, sind das bessere Star Wars. Also die meisten Zwischensequenzen von Force Unleashed sehen von der Dramaturgie besser aus als alles, was man in den neuen drei Kinofilmen gesehen hat.
Und im Gegensatz zu Old Republic ist da es so, dass es besser zum Spiel passt, weil einfach der Stil dann der gleiche ist. Und bei Old Republic, da ist es wirklich so, als wenn du erst ein Lagerfeuer hast und dann ein erloschenes Streichholz, oder?
Ja, leider, genau. Old Republic konnten wir ja auch knapp eine Stunde spielen. Natürlich haben wir wie immer wieder diesen Trailer vorgesetzt bekommen, den ihr ja auch alle schon kennt und der natürlich absolut genial aussieht. Ja. Man hat auch schon ein bisschen was von diesen Weltraumkampfszenen gesehen, die aber halt wie so eine Art Panzer-Dragoon-Order eben auf vorgerechneten Bahnen fliegt man da alleine wie in einem Minispiel durch die Gegend und ballert was ab.
Doch, sah echt nicht so interessant aus. Ich mochte ja Panzer-Dragoon-Order oder auch so Rebel Assault fand ich auch immer cool, aber das war irgendwie so, das wirkte so wie so ein Kinect-Spiel.
Es ist jetzt kein neues Star Wars Battlefront oder irgendwie, dass man das wie bei Star Wars Galaxy, dass man echte Weltraumschlachten hat, sondern das ist halt eher so ein kleiner Bonus. Und das eigentliche Spiel, was man dann wieder gespielt hat, ich meine, ich habe einen Schmuggler gespielt, beziehungsweise besser gesagt eine Schmugglerin. Du hast,
Sith gespielt, aber noch in der Ausbildung war. Das heißt, ich hatte ein Ausbildungsschwert, Laserschwert.
Ist ja süß.
Und was ich aber lustig fand, ich war da wieder hier auf diesem Korinthen-Kack-Planet da, dieser, wo die herkommen, ich weiß nicht, wo über diese Ausgrabungsstätten sind, diese Sith-Gräber. Und Korriban, glaube ich. Und das ist lustig, vor, ich weiß nicht, 10 Jahren oder so, wusste ich alles über Star Wars. Ich kannte jeden scheiß Planeten, der irgendwo im Arsch der Galaxis ist, kannte jeden einzelnen von den Musikanten, wie der heißt und was sein Leben ist und wusste, wie viele Druidenangestellte auf dem Druidenkontrollschiff leben. Und jetzt muss ich nachdenken, wie der Sith-Planet heißt.
Okay. Ein Star Wars-Mojo ist
auf jeden Fall. Und den kannte man halt auch nicht nur aus den Knights of the Old Republic Spielen, sondern auch aus, ich glaube sogar aus dem zweiten Teil, sondern auch aus den Jedi Knight Spielen. Das ist immer wieder, und es gibt immer dieses Tal der Sith, was immer gleich aussieht.
Das ist mal wieder so. Ja, aber das wäre ja auch verblüffend, wenn es nicht immer gleich aussehen
würde. Ja, aber auch grafisch war es bei The Old Republic wie in dem alten Jedi Knight 3.
Nee, das viel Erstaunlichere finde ich halt, das Spiel ist halt so ein bisschen zweigeteilt. Wann immer man mit Leuten redet oder Unterhaltung führt in dem Spiel, zum Beispiel mit seinen Questgebern oder sonst was, fällt natürlich auf, eben dieser große Vorteil, dass alles vertont ist, dass alles auch super klasse vertont ist, man hat da super Dialoge. Auch dieses typische, was auch aus Mass Effect bekannte Auswahlsystem ist, dass man eben einfach auch immer coole, flapsige Antworten auf Lager hat, das ist eine coole Sache. Wenn man dann
nein. Das ist nicht immer eine coole Sache. Und zwar zum Beispiel, wenn du einen Sith spielst, dann hast du 3 Antwortmöglichkeiten.
Ja.
Und die eine ist einfach so, als wenn du ein Jedi wärst.
Achso, auch wenn du eine gute oder
so. Der ist dann so voll freundlich. Also so zuvorkommend.
Typischer Sith halt,
ja. Ja, das hat mich geschürt einfach. Weil das war irgendwie so unstimmig.
Ich glaube nicht, dass man so als Sith noch so den Weg zur guten Seite wieder zurückfindet.
Ja, aber so von Anfang an.
Nee, bei dem Schmuggler passen natürlich diese flapsigen Antworten meistens ganz cool. Aber wenn man natürlich dann eben, die Mission war dann ganz einfach, man war halt in so einer Art, bei mir war man in so einer Art Weltraumhafen, das Schiff, was ja so auch als Hub und Basis dient für einen selber, war in der Ecke schön abgeparkt und man musste jetzt da so einen kleinen Angriff abwehren von irgendwelchen Rassentypen, Kreaturen, die man noch nie in irgendeinem Star Wars Film gesehen hat, aber die sahen halt so aus wie diese typischen generischen Söldner oder Kopfgeldjäger und man musste irgendwelche Kommunikationssatelliten da zerstören und auf dem Weg dahin war es eben dann doch wieder eben einfach so ein Star Wars World of Warcraft. Obwohl ich Schmuggler gespielt habe, der auch dieses Deckungsfeature hat, wo man dann eben in Deckung gehen kann, die Spielwelt wirkte halt eben wieder so mit so unlogisch, wie halt all diese MMORPGs wirken. Ja. Da stehen Figuren rum von diesen Schmugglern, unterhalten sich miteinander. Ich ballere auf Leute, die 2 Meter daneben stehen, mache mit denen diese typischen Würfelduelle. Ich sehe, wie Schadenspunkte oben erscheinen. Ich sehe, wie meiner schießt, dann wieder in Deckung geht, wieder schießt, in Deckung geht. Irgendwann haben die dann keine Lebensenergie mehr. Dann widme ich mich vielleicht den anderen, die daneben stehen, die bis dahin noch
locker unterhalten haben
und so, die auch keine große Notiz von der Umgebung nehmen. Und
das bei mir war es dann auch so, wenn ich den einen getötet habe, sind die hinter mir, die ich vorher getötet habe, wieder respawned, so im 2-Sekunden-Takt.
Ja, also es ist wieder so, genau, Kanonenfutter und dann macht man so ein Ziel und die ganze Haptik und das ganze, die Bedienung mit Questgebern und sowas, das erinnert alles sehr an World of Warcraft.
Das sieht teilweise exakt so aus. Ja. Sogar die Erfahrungspunkte und alles, die Farbe, alles, die Schriftart, das sieht aus wie aus World of Warcraft.
Ja. Also irgendwie hat BioWare auf alle Fälle da vielleicht, weil sie gesagt haben, okay, jeder, der versucht hat, was anderes zu machen als World of Warcraft,
hatte keine Star Wars-Lizenz.
Ist gescheitert. Und deswegen, wenn wir das dann schon so machen, dann machen wir es mindestens so wie der damit am meisten Erfolg hat. Vielleicht, um auch den Wechsel den Leuten leichter zu machen auf Star Wars.
Ja, aber ich finde halt wirklich, sie sagen, wir haben diesen Story-Fokus und legen da immer so viel Wert auf, das zu erwähnen, dass man sich eher so fühlt, als würde man eine bedeutsame Geschichte spielen. Das wäre der Vorteil ihres Spiels. Aber dann können sie sich trotzdem nicht von diesen ganzen MMO-Mechaniken trennen, ja, die genau dieses Erlebnis kaputt machen.
Eben auch wieder all diese MMO-Sachen, die es eben auch gibt, wie es gibt auch wieder Crafting, man kann da wieder stundenlang Sachen zusammenbauen, es gibt ein riesiges Inventar. Ich gehöre, glaube ich, immer noch zu den Leuten, die einfach auch der Ehrlichkeit halber sagen, also mir hätte es ein Singleplayer-KOTOR viel mehr Freude bereitet und viel mehr Vorfreude vor allem.
Aber ich muss trotzdem sagen, natürlich so rein qualitativ fand ich das schon ziemlich gut. Es hat bei dir, glaube ich, geruckelt.
Wie Sau.
Wie Sau, bei mir nämlich überhaupt nicht.
Aber ja, das kann vielleicht in den PCs oder irgendwie
so aber, haben, ja. Sonst, so qualitativ war es natürlich, wirkte es schon bei mir so sehr rund und hat sich flüssig gespielt und so. Also wenn ich ein MMO jetzt noch machen würde, dann wäre es wahrscheinlich das. Also,
weil es Star Wars ist.
Genau, weil es Star Wars ist und weil es auch nicht irgendwie schlecht jetzt oder kaputt war.
Ja, und vor allem ist es natürlich weitaus gepolischter und sauberer als eben das Star Trek Online.
Genau.
Was eben das einzige Gute bei Star Trek Online war natürlich im Vergleich jetzt...
dass man da so schön in Ruhe ist, weil da keiner mehr spielt.
Ja, das außerdem und dass die Weltraumkämpfe waren halt wirklich eben eine Weltraumkampfsimulation, die war weitaus ausgefeilter war als eben dieses Bonusspiel, was eben bei Star Wars The Old Republic noch angeboten wird. Aber da hatte ich jetzt eine gute Überleitung im Kopf, die ich allerdings gerade auch schon wieder vergessen habe. The Witcher.
The Witcher.
The Witcher und Dragon Age, genau. Die beiden. Wir haben noch The Witcher 2 gesehen. Das, ich war ein relativ großer Fan vom ersten The Witcher.
Stimmt, Kapi auch.
Und das lag natürlich zum einen daran, dass es da drin auch öfter mal wieder nackte Brüste zu sehen gab, dass der ganze Ton so ein bisschen erwachsener war. Das erinnerte einen natürlich eben auch so an den Umgangston, den man aus der Gothic-Reihe gewohnt war. Eben nicht so dieses feine Herren-Fantasy, sondern eher dieses schmutzige Nutten-Fantasy.
Was man auch aus der Gothic-Szene kennt, wenn man sich da mal so rumtreibt und so Gothic-Kneipen und so.
Und das war natürlich bei The Witcher 2 auch drin, aber es war halt eben noch also noch viel mehr. Also zum einen ist The Witcher 2 in allen Sachen gestiegen, was die Größe angeht, Umfang, Quest, Lehne. Nur eine Sache ist gesunken und das sind die Ladezeiten. Aha. Denn das haben sie ganz nett gezeigt in einer Vergleichsgrafik. Der alte Witcher hatte so ungefähr 700 Ladebildschirme. Ja. Jedenfalls, wenn man es komplett durchgespielt hat und alle Ecken erforscht hat, wurde ja andauernd ein Ladebildschirm eingeblendet. So reines Haus, Ladebildschirm, rein aus dem Taverne, Ladebildschirm.
Ich frage mich, wer das gezählt hat.
Ja, naja, das war ja vielleicht eine Überschlagsrechnung. Und im neuen Witcher soll es eben nur 4 Ladebildschirme geben, höchstens im ganzen Spiel. Das ganze Spiel wird da wieder extrem gestreamt. Es sieht schweinegut aus. Es ist vermutlich... Ja, auch 2011 würde ich sagen, ist es das bestaussehendste Rollenspiel, was es gibt, The Witcher 2, auf PC. Denn das sieht so gut aus, dass ich keinerlei Hoffnung habe, ehrlich gesagt, dass das auf Konsole kommt. Weil das auf die Xbox 360 zu portieren geht entweder nur, wenn man wieder extreme Abstriche macht, weil das auch so extrem viel gestreamt wird. Es war ein Level zu sehen, wo Geralt, man spielt ja wieder denselben Hexenmeister wie im ersten Teil, im Gefängnis war und gefesselt worden ist und gefangen ist und da dann fliehen muss. Und das ist so ein bisschen wie bei Oblivion. Aber bei Oblivion weiß man ja, wenn das Spiel anfängt und man flieht aus dem Knast, dann kommt dann irgendwann schnell der erste Ladebildschirm. Und bevor man nach draußen kommt, wird dann halt wieder so erstmal die Außenwelt geladen. Hier läuft man ungefähr eine halbe Stunde durch dieses Gefängnis, löst dann noch ein paar kleinere Quests, kann auch noch auf verschiedene Arten rausgehen. Also auch da, man kann sich daraus schleichen, man kann sich daraus kämpfen oder man kann sogar wenn man...
Eine Spinne bestechen, dass sie
einem den rauskommt. Nee, wenn man im vorigen Spielverlauf da jemanden am Leben gelassen hat, dann hilft er einem da rauszukommen. Also auch da wieder so diese Wahlmöglichkeiten. Aber jetzt kommt's. Irgendwann machst du dann die Tür auf und bist raus und dann siehst du eine riesige Außenwelt und eine riesige, hochdetaillierte Stadt, über die dann so ein kleiner Kameraflug mal gemacht wird und da kannst du überall hingehen. Also es ist grafisch sehr, 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 sehr beeindruckend, aber wie gesagt, ich würde es natürlich sofort auf der Xbox 360 spielen wollen, weil es einfach bequemer ist für ein Rollenspiel.
Wenn du nicht wüsstest, dass das dann doof aussehen würde.
Wenn ich nicht wüsste, ich glaube, wie gesagt, es war auch immer im Gespräch, dass The Witcher 1 auf Konsole kommen sollte und sie wollten sich, die Jungs von CD Projekt wollten sich jetzt auch nicht festnageln, dass es einen Konsolenport gibt. Sie sagen, sie arbeiten dran, sie wollen einen, aber Also Chapeau und Hut ab, wenn sie dieses Monster hinbekommen. Was ich besonders gut fand, war, dass sie halt neben den Ladezeiten fast alle Kritikpunkte des Vorgängers behoben haben. Auch dieses doch etwas seltsame, sperrige Kampfsystem im Vorgänger, wo es so direkt so auf Timing angeht, dass man im richtigen Moment auf die Maus drückt und dann auch im richtigen Moment den richtigen Kampfstil wählt, plus die richtige Schwertart. Also ob man nur Silberschwert oder Bronzeschwert oder sonst was. Das war ja alles super kompliziert. Das wurde alles runtergestreamlined. Jetzt hast du wieder ein normales Kampfsystem. Und du hast ein sehr geiles Nahkampfsystem, was so ein bisschen aussieht wie bei Jason Bourne, so halt, mit sehr, sehr coolen Angriffen, Schlagkombinationen, die auch wirklich von den Animationen her so aussehen, als ob die da dieses Mixed Martial Arts Feuer mit Motion Capturing eingefangen haben, also richtig coole Bewegung, für mich auf alle Fälle schon mal die Entwickler müssten ja quasi völlig bescheuert sein, wenn jetzt nicht der Rest dieses Spiels auch einfach genauso geil ist.
Ja.
Wenn die auch wieder es hinbekommen, wieder so eine genauso gute Lokalisierung zu machen wie beim ersten Teil, dann steht da echt eine Granate ins Haus, für die sich dann eben doch wieder plötzlich der PC wieder ein bisschen attraktiver wird.
Wenn doch eine Xbox-Version kommen sollte, dann heißt es, Leute, erinnere ich noch an die 700 Ladebildschirme,
ja,
genau. Sind wieder zurück.
Ja, auf jeden Fall ein Wunsch.
Ja, genau. Und sie haben sich in der Zeit verdoppelt.
Ja, und passend natürlich zu diesem Rollenspiel haben wir noch zwei andere Rollenspiele im Angebot gehabt, nämlich einmal Fallout New Vegas und aber vorher vielleicht bleiben wir noch mal ein bisschen thematisch im Fantasy-Bereich. Genau. Dragon Age 2. Mhm.
Das stimmt, Alex.
Ja, leg mal los.
Ja, wir haben das ja zusammen uns angeguckt.
Eben.
Und die haben erstmal angefangen hier, Dragon Age 1. Ihr Presseleute habt das voll gut bewertet, war Rollenspiel des Jahres.
Hat sich super verkauft, 1,5 Millionen
genau, Mal. Top 3 der ewigen Rollenspielliste. Und, aber wir haben uns das mal angeguckt, da kann man auch einiges besser machen. So,
ja, so ziemlich artiger
Scheiß auf den Konsolen besonders hier. Und die Steuerung war blöd und alles. Und ihr Idioten habt das trotzdem so gut bewertet hier. Komm, schreibt mal BioWare auf die Packung der...
Dann kommt das.
Ja, das haben wir jetzt aber noch dazu erfunden.
Also heißt, im Grunde war es halt erstaunlich, dass der Mitarbeiter von BioWare das Ganze vorgestellt hat, dass das...
ich glaube, das war Dennis Silverman.
Ja, dann war das Dennis Silverman. Das weißt du auch nur, weil du es aufgeschrieben hast.
Ja, aber ich bin mir noch nicht mal sicher. Ja. Ich weiß nur, dass der einigermaßen bekannt war.
Das ist
aber auch nur wieder so ein PR-Typ. Der ist irgendwie so Product Placement Manager oder sowas.
Ja, genau. Der dafür sorgt, dass bei der Lindenstraße immer im richtigen Moment Dragon Age
genau.
Ans Bild gehalten wird. Nee, das war natürlich ganz witzig, weil er halt irgendwie so viele Kritikpunkte aufgezählt hat, die man am ersten hat, dass man schon denken könnte, wenn der Typ den Test geschrieben hätte zu dem Spiel, dann wäre irgendwie am Ende ein 60er dabei rausgekommen. Aber gut, es sind natürlich viele Kritikpunkte, die ihm auch berechtigt waren. Allerdings muss ich jetzt sagen, sie haben zum Beispiel ganz klar erkannt, dass die Konsolenversion eine recht schlechtere Grafik hatte im Vergleich zur PC-Version und haben gesagt, da haben sie als erstes dran gearbeitet. Dann haben wir auch einen Abschnitt aus der Xbox 360-Version gesehen und alle, die ersten Screenshots gesehen haben von dem Spiel, werden diese Erfahrung so ein bisschen geteilt haben, dass da so ein bisschen Ernüchterung dabei ist. Mhm. Also ich finde jetzt, es sieht nicht so viel besser aus als das erste Dragon Age. Das ist jetzt kein großer Schritt.
Ich weiß nicht, das Problem ist, sie haben so eine Außenlandschaft gezeigt, die recht felsig war,
ja.
Gebirge und sowas. Und wo ich halt gesehen habe, wie viel schlechter die Konsolenversion ist, es war immer in so einer Stadt, weil die immer dann nochmal so extra steril und blass wirkte, weil gerade bei diesen ganzen so Wandtexturen und so und auch bei der Beleuchtung. Und deswegen fand ich jetzt das, was sie da gezeigt haben, sah okay aus. Also es sah schon ein bisschen besser aus, weil man halt eigentlich viele Nahaufnahmen von Figuren nur gesehen hat und nicht so richtig so eine Landschaft oder so.
Was ganz gut ist für die Leute, die jetzt nicht so Bock haben, wie im ersten Teil so extrem taktisch ranzugehen und da wirklich andauernd das Spiel pausieren zu müssen, irgendwas auszuwählen. Man kann das wohl auch, wenn man möchte, eben fast wie ein Action-Adventure spielen, wo man halt eben die anderen Spielfiguren ihren Job machen lässt und selber sich nur darauf konzentriert, irgendwie coole Moves und coole Schläge auszuteilen. Das Ganze soll also wieder ein bisschen mehr geöffnet werden an Zielgruppen, die vielleicht jetzt nicht ganz so taktisch versiert sind. Aber wer das möchte, kann das eben auch wieder haben.
Aber nur am PC.
Wer das möchte, kann das auf der Konsole haben. Du kannst da auch pausieren und Befehle geben und deine Mitschalter durchschalten.
Aber nur bei der Konsole bleibst du immer in diesem Third-Person-artigen Modus.
Genau.
Und auf dem PC kommt dann immer diese Strategie.
Genau, es kommt diese Art Commander-Modus dazu. War ja auch wieder, das Geschrei war ja groß, als bei Dragon Age gesagt worden ist, es gibt nicht mehr diese ISO-Perspektive. Man kann nicht mehr das Ganze so wie Baldur's Gate spielen, dass man so weit rauszoomt, dass es irgendwie so eine kleine Fitzelmännchen sind. Dafür gibt es was ganz Cooles Neues, nämlich eben diese Art Commander-View. Und das bedeutet nichts anderes, als dass man das Spiel eben pausieren kann und dann auf einer leichten Höhe, also so ungefähr 2 Meter über den Charakteren, einfach über das ganze Feld laufen kann, ganz frei. Also diese Kamera ist nicht mehr gebunden an irgendeine Spielfigur, sondern man kann die Kamera frei bewegen, man kann sie auch drehen, man kann also gucken, dass man seine Befehle gibt und sagt irgendwie, die eine Figur läuft jetzt da oben und kümmert sich um die Skelette, die andere läuft dann da unten hin. Man hat also diese freie Kamera, kann die da seine Entscheidungen planen. Ich glaube, für Leute, die darauf stehen und halt gern so dieses ganze Taktische machen, dass sie sagen, hier, die Bogenschützen nach da und die Heiler nach hinten, die haben mit dieser Kamera wieder das Beste beider Welten.
Ja.
Was natürlich auch sehr gut war, waren natürlich wieder die, wie immer, die Dialoge.
Sehr ich fand es halt cool, dass von der Inszenierung her, man hatte immer so, zumindest in dem, was vorgespielt wurde, so Kämpfe und die sind dann sofort fließend in Cutscenes übergegangen. Ja. Und das war, die Cutscenes waren dann auch relativ actionreich und noch was cinematischer inszeniert als im ersten Teil, wo das oft relativ statisch war. Und das wirkte jetzt alles noch ein bisschen mehr wie ein Film. Also so in Richtung Mass Effect. Nicht ganz so cool wie in Mass Effect 2, aber schon so mehr in die Richtung.
Die Frage ist, ob es wie ein Film wirkt, den man wirklich sehen will, denn ja. sie greifen bei Dragon Age 2 auf so ein Stilmittel zurück.
Sie haben zu viel Inception geguckt.
Ja, genau. Es ist kein Traum in einem Traum, aber es ist eine Geschichte in einer Geschichte. Und zwar spielt man Szenen nach, die aus einem Dialog entstehen. Also da sind zwei Personen, die miteinander sprechen und die irgendwie vermutlich irgendeine Figur suchen oder sowas. Und der eine erzählt das halt und dann spielt man diese Szene so nach, wie er sie erzählt. Und dann heißt es dann mittendrin so, halt, Moment, so war das doch gar nicht. Und woher kenne ich das eigentlich? Also das ist
ja.
ein Spiel, das genau diesen Satz, so war das doch
gar nicht. Und
dann,
oder ein Film, oder ein Spiel.
Nee, es war ein Spiel und vielleicht komme ich bis zum Ende des Podcasts drauf, wenn ich nicht vorher irgendwie schon so ins Oralkoma gefallen bin, weil mir irgendwie die Lippen langsam hier zusammenwachsen.
Ins Oralkoma?
Ja, ins Oralkoma. Das ist dann, wenn mein Oral quasi stillgelegt ist.
Okay.
Du hast aber auch jetzt über jeden Scheiß.
Ja, also, nehme so oral stillgelegt, das kenne ich auch. Das ist wie ein Schnuller im Mund.
Ja, dann leg mal los mit Fallout New Vegas.
Ich konnte 45 Minuten spielen. Einfach so New Game und ab dafür. Das wirkt auch wie schon das fertige Spiel. Das kommt ja auch bald raus. Und das hat mir richtig Spaß gemacht.
Ja. Gut, nächstes Spiel.
Ja, so, gut. Es ist halt, ich war im Vorfeld sehr skeptisch, weil ich fand die letzten Videos nicht so toll. Weil ich halt immer schon irgendwie das Gefühl hatte, die Grafik ist deutlich schlechter als vor Fallout 3. Und den Eindruck habe ich halt immer noch. Und zwar liegt es das daran, dass die Helligkeit grundsätzlich höher ist. Also es ist alles was heller und auch es ist bunter. Und es gibt da so ganz viele Objekte wie so Kakteen und sowas. Die wirken nicht so, dass sie wirklich zu der Umgebung gehören. Sie wirken immer so wie draufgesteckt.
Mhm.
Und das ist irgendwie, im Fallout 3 ist es... Da hat man auch zwar immer so gesagt, die Grafik ist nicht überall auf dem on the top, aber das wirkte alles so stimmig. Und auch so weil es so dunkel war, hat das vieles so überdeckt und cooler aussehen lassen. Und das ist ein bisschen deswegen sieht es halt schlechter aus. Aber man hat sofort wieder das Gefühl, man ist voll in dieser Welt drin und man kann wieder alles machen, was man an Fallout 3 cool fand. Man wacht da auf, macht wieder erstmal diesen Persönlichkeitstest und diese ganzen Sachen, wie der Charakter dann so aufgebaut wird. Und da macht man die Tür auf und man ist wieder in dieser riesigen Welt drin und sieht überall am Horizont so auffällige Sachen, wo man dann einfach hingehen will, um zu gucken, was da los ist. Dann hört man wieder irgendwo einen Kampf, der im Hintergrund abläuft. Und es gibt wieder so viel zu entdecken, wo man erstmal herausfinden muss, was ist das eigentlich? Und dann trifft man wieder Leute und dann erfährt man was über die Gegend und so entwickelt sich dann alles weiter. Also es scheint wirklich so vom Feeling her zu sein, als wenn Fallout 3 nochmal ganz krass erweitert wurde.
Ich denke mal, das ist ja auch was Leute wie du, die wie schon so ein kleines Suchtproblem mit Fallout 3 hatten, die da so ihr halbes Leben drin verbracht haben, sich nichts anderes wünschen, als genau das eben nochmal eben mit neuen Geschichten.
Und das Coole ist halt, was heißt cool, das war ein bisschen verstörend für die Menschen, die mich beobachtet haben, die von Bethesda, von Obsidian, Obsidian?
Obsidian sind die, genau. Ja. Aber Bethesda war natürlich
auch richtig. Genau, die sind beide gemeinsam immer um mich rumgegangen und haben dann geguckt, was ich so mache. Und auch bei den anderen Spielen. Bei mir sind die immer so kurz stehen geblieben und haben so überlegt, was macht der Depp da? Weil ich einfach mal so die kompletten 45 Minuten in der ersten Stadt in jedes Haus eingebrochen bin und alles geklaut habe, was nicht nagelfest ist, weil das einfach meine Art war, immer Fallout zu spielen. Alles zu klauen. Jedes scheiß alte Buch. Wenn ich nichts mehr tragen konnte, bin ich zum Händler gehumpelt, egal wie weit er weg war, habe alles verkauft, weil ich wollte einfach der reichste Mensch im Ödland werden, der alle Kronkorken besitzt. Und so habe ich das jetzt auch wieder gespielt und die haben immer gedacht, Mann, der hat hier 45 Minuten und der will diese erste Stadt nicht verlassen. Ja, genau. Du bist ja schon wieder da im Büchersammeln. Ja, lustig. Ach ja, was mir auch gefallen ist, was total verbessert wurde und was dem Spiel echt gut tun könnte, ist die KI. Du hast jetzt wirklich das Gefühl, die kämpfen mit und das sind nicht nur solche hohlen Püppchen, die immer auf dich zurennen oder die einfach so Kanonenfutter sind, sobald du eine gewisse Stärke erreicht hast, sondern die sind in Deckung gegangen, wie in einem guten First-Person-Shooter. Die haben sich auch intelligent verhalten, je nachdem, wie sie sich an dich rangepirscht haben und so. Und haben auch geguckt, welche Waffe du in der Hand hast und haben dann Abstand genommen, wenn du eine Shotgun hattest und solche Sachen. Und das ist eigentlich schon direkt sehr auffällig gewesen. Das hat auch, hat Spaß gemacht.
Das ist ja schön.
Ja.
Das ist ja schön.
Und ich habe nur wieder mit Erschrecken festgestellt, dass ich ja bei Fallout 3 das deutsche Testmuster hatte.
Ja.
Und mir deswegen gar nicht bewusst war, wie scheiße krank brutal das Spiel ist.
Ja, ja.
Es ist ja nicht nur so, du schießt da ja einem nicht mehr mit der Shotgun in den Kopf ab, da flatscht der alles raus. Das ist ja wirklich so,
als wenn
er da,
Augen.
Ja, eben. Als wenn er da so rausgerissen wird und da überall noch so Bröckchen rumliegen.
Ja, ich habe damals auch die AT-Version gespielt, also die Österreicher, die war umgeschnitten und da ging es natürlich bei Fallout 3 kräftig zur Sache damals. Wobei man auch sagen muss, ich will jetzt auch noch nicht wieder irgendwie wie Kardinal Ratzinger oder so klingen, aber die Frage ist natürlich, theoretisch braucht so ein Spiel wie Fallout das eigentlich?
Ja.
Denn anscheinend nicht. Denn du hast es ja damals, als du es irgendwie 180 Stunden lang gespielt hast, auch nicht vermisst.
Doch.
In der deutschen. Ja, doch.
Natürlich habe ich es vermisst, weil ich fand es immer scheiße, wenn ich jemanden mit einem Raketenwerfer mit einer Nuklearrakete abgeschossen habe und dem seine Leiche ist wie so eine Puppe,
ja, okay,
dann gegen die Felswände
geht. Ja,
das ist so, ich dachte immer so, okay, das war jetzt total scheiße.
Ja, das
hat auch das
Spektrum. Ja, klar, aber das ist halt so extrem, finde ich, dass da immer halt immer so ein Gesicht und so ein Kopf gleich so in mehrere Brötchen zerfließt. Und ich meine, bei der das war aber ein sehr irritierendes Geräusch von draußen.
Ja, das man aber nicht gehört hat.
Nee. Also ich, wie gesagt, es war halt auch bei The Witcher so. Bei The Witcher, die Szene, die wir gesehen haben, war halt so, dass man da in diesem Gefängnis war und ein bisschen weiter wird so eine Frau gefangen gehalten. Und diese Frau wird natürlich wie immer gefangen gehalten, indem sie oben ohne da sitzt. Das ist auch sowas wie, ja klar, man freut sich immer, wenn man wieder Brüste sieht.
Ja.
Und leider muss sie sich danach sofort wieder bedecken, wenn Geralt sie da befreit. Aber für den ersten Moment könnte man sich dann natürlich daran freuen, aber auch da wieder so.
Hat er sie denn nicht vergewaltigt?
Ja, hallo, das ist immer so ein bisschen so, schon so ein bisschen sehr billig auf bestimmte Sachen drauf abgespielt. Genauso wie eben bei Star Wars The Force Unleashed. Das hätte jetzt auch irgendwie, wer jetzt... es gab wohl bestimmt wenig Leute, die gesagt haben, so, warum wird also bei so einer Sturmtruppe nicht der Kopf abgesäbelt?
Ja, ich warum wird nicht mal nackig gemacht?
Hier. Ja, genau, damit du darunter wieder Boba Fett siehst. Ja. Also Jango Fett. Das nur so als kleiner Randgedanke, dass man den Eindruck hat, dass diese ganzen Spielemacher mittlerweile auch so unter Zugzwang sind und dann nicht irgendwie als Pussys dastehen wollen und dann halt immer wieder in Genres, wo es eigentlich früher nicht unbedingt so üblich war, eben gerade wie bei Fallout dann so.
Ja, weil man Super Mario bald.
Ja, da natürlich nicht. Nee.
Ich meine, Kirby, das ist eine wandelnde Titte.
Ja.
Jetzt, gerade weil er so flauschig ist, nehmen wir mal richtig. Knuddel.
Dann, du Pseudo-Super-Ego-Shooter-Experten-Angeber-Proll-Poser-Spast, ja. Dann erzähl doch mal lieber noch was über Brink.
Ja, das hat, wieso denn ich? Das haben wir aber zusammengespielt.
Ja, gut.
Also sogar im Team, gegen Bots, mit anderen Presseleuten und so ein paar Entwicklern, die da noch geholfen haben. Da mussten wir, das war eigentlich die Mission, die man schon tausendmal gesehen hat, die auch schon tausend Videos
gesehen
hat.
Die schon auf der letzten Gamescom.
Eben, da fährt so ein Auto durch die Stadt und man muss das beschützen.
Das ist eine Art, genau, so eine Art Panzerdrohne oder
genau. Sowas. Genau. Und dann greifen die von der anderen Seite die
an. Genau, Brink, ganz kurz für die Leute, die nicht sofort wissen, was Brink ist, was vielleicht manchen Spieleredakteuren sogar schon so geht.
Eine kölsche Band.
Genau, Brink ist ein Multiplayer, teambasierter Shooter, so ein bisschen, so erinnert vielleicht so ein bisschen auch durch das Klassenbasierte wieder so eben an Team Fortress 2 oder so. Wobei das eben sehr stark auf Kooperation ausgelegt ist, dass es also zwei Teams immer gibt, die so unterschiedliche Klassen haben, eben wieder wie Heiler und Engineer,
Du kommst immer wieder halt an Stellen, wo du eine bestimmte Klasse haben musst, um weiterzukommen.
Genau.
Das Auto geht zum Beispiel auch kaputt, weil es Schaden nimmt. Und dann musst du, wenn du weiterfahren willst und du hast ein Zeitlimit bis zum
Ziel, und es ist eigentlich ziemlich cool, weil es ist halt immer so diese es ist immer sehr missionsbasiert. Also man muss halt verschiedene Ziele erfüllen. Das ist genauso wie damals, was viele ja bei Unreal Tournament machten, dieser Assault-Modus. Ja. Wo man so, spring erst auf das andere, auf den anderen Zug, löse die Brücke aus, und wenn du die Brücke ausgelöst hast, dann spreng das Ding in die Luft, dann geht darüber. Und genauso ist dieses phasenweise auch bei Brink.
Und es ist halt so, es gibt eine Story und du spielst halt die Missionen so nacheinander, wie in der Story sind. Und wenn du halt, du kannst es auch im Singleplayer einfach nur gegen Bots spielen, einfach als wenn es ein normales Singleplayer-Spiel wäre, fände ich jetzt aber nicht so
reizvoll.
Reizvoll. Nicht so reizend.
Ja.
Aber wenn du es im Multiplayer spielst...
Mit jeder Minute, die verstreicht, schrumpft unser Wortschatz.
Weil ich auch immer mehr Kölsch trinke in der Zeit. Aber,
am Ende hört er nur noch irgendwie so da, weil also, das Spiel...
Er kann schon mal quer sagen, das mit der Minibar wird teuer. Also, hier. Junge. Brink.
Ja.
Wenn du eine Mission dann spielst und alle Spieler werden von Menschen übernommen oder ein paar sind dann halt Bots, aber du spielst es halt im Multiplayer, dann und du verlierst, dann kriegst du halt eine Cutscene zu sehen, dass du verloren hast und dann musst du die nochmal spielen. Und wenn du halt gewinnst, dann kriegst du eine Cutscene zu sehen, die du nur zu sehen kriegst, wenn du gewinnst. Und dann kommst du in der Kampagne weiter und kannst die nächste Mission spielen. Das ist also wirklich so eine Art Singleplayer, der auch eine Story hat und wo du halt fortwährend voranschreitest. Den du aber halt im Multiplayer spielst, wo dann halt keine KI-Leute rumlaufen, wenn das voll gefüllt ist.
Ja.
Das ist ganz interessant.
Es sah auch schon ziemlich gut und ziemlich polished aus, aber dieses ist wieder so ein Spiel, was wirklich langsam aus dem Pushen kommen muss, denn also jetzt irgendwie nochmal ein Jahr warten oder ein Dreivierteljahr, das ist dann irgendwie für dieses Spiel dann doch ein bisschen...
Wobei ich sagen muss, ich fand es richtig cool und zwar aus dem Grund, weil es lief einfach richtig rund, hat sich total flüssig gesteuert und gespielt, also die Shooter-Mechanik hat für mich schon super gut funktioniert und du hast halt so Sachen wie... Wenn du, ich glaube LB war das, gedrückt hältst, dann springst du automatisch immer über alle Hürden rüber, die du erreichen kannst und kletterst überall hoch und so ein bisschen wie bei Mirror's Edge driftest über den Boden oder unter irgendwelchen Sachen durch und das hat das alles so richtig flüssig und
was immer das, was gerade cool aussieht. Ja.
Genau. Und dann gibt's halt so Sachen, ich hatte das Gefühl, jede Klasse hat irgendwie was zu bieten und das ist irgendwie cool und hat eine wichtige Funktion auf dem Feld. Ich habe total gern das erste Mal in meinem Leben überhaupt, dass ich total gern den Ingenieur gespielt habe, weil der halt eine starke Waffe hatte, die er auch nochmal verbessern konnte. Er kann von seinen Kollegen die Waffen aufrüsten, er konnte einen Geschützturm ins Feld stellen und halt dieses Auto da reparieren, wenn das kaputt ging. Und das hat irgendwie Spaß gemacht. Und ich fand halt auch, dass das Spiel sich viel besser halt im Multiplayer-Modus jetzt angefühlt hat, als ein Multiplayer-Modus, der in der Regel bei einem anderen Spiel einfach so dabei ist.
Ja, ja.
Also es hat sich wirklich wie ein richtiges, vollständiges Erlebnis angefühlt, was auch richtig rund war. Und wo ich mir auch vorstellen kann, ich will die Kampagne so im Multiplayer durchspielen, das wird mir dann noch viel Spaß machen.
Was mir daran gut gefallen hat, und das hat mich so an meine Schulzeit erinnert, nicht, dass ich irgendwie immer Letzter war, aber es war wie beim Sport. Beim Sport gibt es halt so Spiele, nehmen wir mal an, so wie was wie Basketball. Bei Basketball war es meistens so, dass 2-3 Leute das extrem gut konnten und die haben das Spiel eigentlich fast immer alleine gespielt. Dann haben die mir zugepasst und dann reingehauen.
Okay, die 2 Meter groß
waren. Ja, genau, aber das da war nie ich mit dabei bei diesen 2 Leuten.
Genau.
Und deswegen war für mich zum Beispiel immer ein sehr schöner Sport Volleyball. Weil beim Volleyball durch dieses rotierende Prinzip, jeder war mal in jeder Position, man hat sich immer schön so im Kreis gedreht, da war jeder mal dran und man hatte auch immer was zu tun. Und genauso ist für mich auch Brink so ein Spiel, wo Leute auch, wenn sie zum Beispiel Ingenieur sind oder so, einfach eher wirklich auch an manchen Stellen in diesem Spiel gebraucht werden müssen, weil nur sie was Bestimmtes können. Und nur sie können diesen Panzer wieder in Gang setzen und sowas. Und
du hast ja auch einmal was explodiert, also
gejagt.
Ich habe eine Schüsse,
genau,
das hat Spaß gemacht.
Ja,
zu gucken, die zu verteidigen.
Ja, es hat auch immer Spaß gemacht, am Boden zu liegen und zu bluten.
Ja, wenn du so ein Sanitäter sind und dann zu merken, dass keiner ein Sanitäter spielt.
Ja.
Wobei ganz am Anfang war der Fehler, dass alle Sanitäter waren.
Genau, das sah dann ganz witzig aus, als da so viele Sanitäter aufs Feld gerannt sind.
Und alle gestorben sind, Sanitäter gerufen haben. Was ich voll lustig fand, war, da war eine Gruppe von Gegnern halt, so 5-6 Stück, und ich habe die alle mit einer Granate getötet. Das war's eigentlich schon, ich wollte nur eingeben. Nein, dann ist dieses Auto, was man beschützen soll, was ja automatisch auf seiner Strecke fährt, genau da lang gefahren und die liegen dann alle da, Sanitäter. Und dieses Auto fährt so ganz langsam und genüsslich über diese 6 Leute drüber. Das war cool. So. Und meine Granate vorher auch, natürlich, vom Feinsten.
Haben wir sonst noch was vergessen?
Ja, natürlich.
Dann erzähl. Enslaved hast du noch gesehen.
Ja, genau, Enslaved. Odyssey to the West.
Ja, was ja auch schon in 4 Wochen oder so im Handel steht, Anfang Oktober.
Ja, von Ninja Theory.
Ja, den Jungs von Heavenly Sword, ja. Damals ein PS3-Exklusiv-Titel,
jetzt Künstler. Aber
Multiplattform.
Und so wirkt, also der Typ, der das vorgestellt hat, der wirkte halt so, ohne das jetzt irgendwie so abzuwerten zu sagen, ja, so ein richtiger Schwuli. aber so super sympathisch.
Wenn du aus Köln kommst, das ist, finde ich ja so eine Art eher Kompliment.
Ja, nee, der war auch super sympathisch oder so, der wirkte halt wirklich wie so ein trendschwulen Künstler. Das ist so auch in seiner Galerie, immer so die ganzen Enslaved-Bilder aufstellt und so und in seiner Freunde einhält.
Man würde von der Art bis dazu Ubisoft
passen. Genau, mit dem Prosecco anstößt und dann sagt, das ist so enslaved. nein, also der war super korrekt und der hat halt auch viele coole Fragen beantwortet. Bloß die Fragen waren scheiße. Also er hat eigentlich Fragen cool beantwortet, die scheiße waren.
Wollte ich gerade sagen,
genau.
Eben klang seltsam, er hat viele coole Fragen beantwortet, die scheiße waren. Ja, da fragt man sich, was sind das für Fragen?
Ja, aber da kommen immer so Fragen wie, also Enslaved ist jetzt so ein Spiel mit Story oder so. Glaubt ihr, das ist gut? Das ist eine gute Idee?
Ja.
Weil andere Spiele, die sich gut verkaufen, haben keine Story.
Ach so.
Ja,
also, jetzt meinst du Tetris.
Ja, genau. Also, denkst du wirklich, das ist eine gute Idee?
Ja.
Und es ist die Adaption einer alten asiatischen Geschichte, Odyssey to the West, wo es an eine Figur
namens Monkey... Bitte nicht wieder deinen Preview-Text und dann fang mit dieser uralten Geschichte an.
Wenn es um Monkey geht. Und ich wollte nur kurz die ersten 10 Seiten rezitieren. denn wie die Bibel kenne ich auch dieses Buch auswendig.
Es ist einfach zu spät, um nochmal die Geschichte mit dem Affen und dem Mädchen zu hören.
So, gut. Das ist eine lustige Geschichte und blablabla bla bla, und die haben das halt adaptiert, aber halt in so einer Art Zukunftsszenario, wo die Erde postapokalyptisch ist. Aber die Postapokalypse sieht nicht so aus wie in allen anderen Postapokalypse-Stories, dass alles postapokalyptisch nuklear in die Luft apokalypst wurde, sondern dass überall Bäume wachsen. Die Natur sich gesagt hat, so jetzt ist halt alles, der ganze Ranz wieder weg von dieser Scheiße hier und jetzt pflanze ich mir mal wieder meinen Garten.
Das Ganze sieht also aus wie Fallout mit Düngestäbchen.
Ja, das ist genau. Nur das, ja, genau. Dünge jetzt nicht so was wie Scheiße ist, so wie Gülle oder so.
Ich weiß nicht, was du unter Düngestäbchen verstehst.
Ich habe meinen Garten immer so gedüngt.
Ja.
Und du läufst halt, das fing an, die Demo.
So riecht er auch.
Du kennst meinen Garten. Ja. du fährst in einem Boot. Das ist, also okay, die Cutscene, man sieht erstmal super Ninja Theory, die haben wieder Motion Capturing. Ich bin jetzt ja so im Pete Clock im Modus. Fangen so 5, 6 Sachen an. Und naja, ihr habt jetzt alles gehört. Es war immer nur den ersten Satz.
Das ist reine Hysterie.
Ihr habt schon immer den ersten Satz gehört, aber es wird reicht.
Nein, vielleicht sollte man den 57. Area Games Podcast eher so als Bonusmaterial für den 56.
Das erinnert mich auch an unsere legendäre Osterfolge, die erschienen ist, weil das ist mehr haben wir da auch nicht zustande gebracht. Nein, Die Motion Capturing Sachen sehen natürlich super aus. Also wenn du so einen Charakter in einem Ingame Cutscene so aus der Nähe siehst, die Gesichter, die sehen total echt aus. Die haben eine Mimik, die, würde ich sagen, mindestens auf dem Niveau von Heavy Rain ist, wenn nicht sogar besser. Und die ganzen Bewegungen...
Das ist ja kein Wunder, weil man muss ja sagen, man kann ja über Heavenly Sword viel erzählen, aber auch das hatte ja schon brillante Zwischensequenzen mit Schauspielern, die...
Jetzt ist noch wieder Andy Serkis dabei, wie bei
dem
Schwertspieler, ja,
genau. Was wir jetzt 8-mal genannt haben, aber vielleicht war es noch nicht genug,
oder? Nein, den Namen merken können. Ja, und er ist glaube ich, auch dieser Monkey. Ja. Aber,
er war ja schon mal ein großer Monkey.
Ja, stimmt, genau.
Tada, King Kong für alle Filmfreunde.
Ja, die meisten haben jetzt gesagt, kleiner
King Kong. Ja.
und das sieht da cool aus. Und man merkt da halt, wenn man das Enslaved sieht, dass selbst so Spiele, von denen man immer meint, die Cutscenes werden so gut animiert wie bei, ich weiß nicht, Alan Wake oder so, dass selbst da die immer sehr mechanisch wirken. Und aber bei dem Spiel ist es jetzt wirklich so richtig wie in der Natur. Also richtig ganz flüssige Bewegungen. Und da merkt man dann mal wieder den Unterschied, wenn das Leute richtig drauf haben. Und das scheint dann doch schwieriger zu sein, als man das meint. Also es ist nicht so, ich habe da so ein Studio gemietet, da machen wir heute Nachmittag mal so, du bist hier so ein
Anzug. Bewegst dich da jetzt mal, genau. Machst dir Ping-Pong-Bälle in den Kopf.
Und spiel bitte alle Figuren.
Ja,
und dann, es ging ja los, man ist mit dem Boot irgendwo angekommen. Das war so, dann so ein Schrottplatz, wo so eine Schneise durchging, wo man dann durchgelaufen ist, von Maschinen angegriffen wurde. Hat mit seinem Kampfstab, so ein magischer Stab, die abgeknallt aus der Ferne. Mit Kamerasystem.
Ich glaube, das Geile bei diesem Podcast ist, dass viele Leute glauben, irgendwie sie haben ihren MP3-Spieler falsch eingestellt. Ja, ja. Weil wir hier reden hier irgendwie alles so, als ob wir entweder so irgendwie auf Speed sind.
Ja. Oder ihr Gehirn gerade verloren haben beim Sprechen.
Ja.
Das ist, nein.
Das ist so ein Sprechmarathon, ja, hier.
Genau.
Wie viel Informationen kannst du noch in 2 Minuten pressen von Enslaved?
Also erstmal ist es ein Cover-System, aber das Cover-System funktioniert automatisch. Das heißt, wenn du irgendwo gegenläufst, ist es automatisch Cover-System.
So wie im echten Leben.
Ja.
Wenn du automatisch irgendwo gegen die Tür läufst, ist es
genau, Cover-System. Ja. Und nachher gab es da so einen Endgegner, das fand ich dann wieder so ein bisschen so schwammig. Das war wieder so ein Riesenvieh, was auf dich zugerannt ist und dann ist er irgendwo gegengelaufen, dann war er verwirrt, weil du ausgewichen bist, und so ein typischer Rambock-Endgegner.
Ja.
Und dann musstest du wieder von oben irgendwelche Sachen auf ihn draufschmeißen. Das ist eben auch wieder das Problem, was ich bei Enslaved sehe. Das ist schon, es wirkt halt immer so, als wenn es ganz viele Standardelemente aus anderen Spielen einfach so zusammenmischt und auch sehr linear ist und so. Und deswegen wieder so ein Spiel ist, was man eher wegen seinen Cutscenes spielt und vielleicht wegen seiner Story, aber nicht wirklich wegen dem Gameplay-Erlebnis. Also das ist ein bisschen...
Ja, obwohl wir auch schon einen User hatten, der beim Podcast 56 als Kommentar geschrieben hat, dass für ihn Enslaved so das heimliche Messer-Highlight war.
Kann ja auch sein, ja.
Vielleicht hat er nichts anderes.
Es ist ja auch wirklich an sich cool, nur mir fehlt halt wirklich noch, also es gab nicht diesen begeisterten Moment oder sowas. Es wirkte immer cool und ich hätte Lust, das zu zocken, aber... Ja.
Wir haben ja noch irgendwie mindestens 10 andere Spiele gespielt, aber das würde wirklich, glaube ich, irgendwie zu Chaos führen, wenn wir die jetzt auch noch alle schnell durchhasseln. Das wollen wir uns auch lieber noch ein bisschen aufheben für weitere Podcasts, die dann normal weiter sind. Aber was super interessant war, war ja heute, dass ja heute auch die Gamescom Awards schon bekannt gegeben worden sind. Und da gab es dann doch einige Überraschungen und vielleicht können wir das nochmal als Anhänger nehmen, eben nochmal für so ein kleines Fazit, was wir vorab schon mal ziehen können für die Gamescom. Die Jury der Gamescom, die sich da aus irgendwelchen Menschen zusammensetzt, die keine Ahnung haben.
Die uns nicht eingeladen haben.
Ja, genau, deswegen haben die halt keine Ahnung, die sich zusammensetzt aus irgendwelchen Leuten von IDG und Computec, also auf Deutsch die ganze Print-Elite ist mit dabei.
Die natürlich auch wieder die Spiele alle schon vor der Messe durchnominiert hatten, wer ja, die Messe-Highlights sind.
Auch der Oliver Hartmann, der von Spieletipps auf Deutsch das Who is Who der Spielejournalismus-Welt ohne Area Games. Daher lassen sich vielleicht auch die Ergebnisse erklären, die dabei rausgekommen sind. Die Gewinner im Überblick. Best of Gamescom. Was meinst du wohl? Beste Spiele Gamescom.
Irgendein deutsches Spiel.
Fast. Nee, wir reden ja nicht von dem deutschen Computerspielerpreis.
Ach so.
Das beste Spiel der Gamescom ist laut dieser Jury Gran Turismo 5. Ja.
Ich meine, wir haben es auch mal gesehen,
das war cool. Wir haben es gesehen, es sah nett aus, zur Innenperspektive, aber es war halt auch so durchwachsen. Also diese Nordschleife, die man da gesehen hat, die war jetzt, man hat schon ein bisschen...
Es war nicht so weit ahead of the other Racing Games, dass man voll aus den Latschen war, aber es war natürlich schon Top-Niveau.
Man hat vielleicht nicht so viel von gesehen.
Genau.
Was wäre für dich Best of Gamescom?
Halo Reach. Aber abseits von Halo Reach, weil das war für mich auch schon vorher Best of Gamescom. Ich fand halt, was den krassesten Eindruck gemacht hat, weil es halt immer überraschend war, dieses Spec Ops The Line, wo ich den halben Podcast schon von erzählt habe letztes Mal. Weil so bei Call of Duty und so, da wusste man schon, das wird einem wieder gefallen, das wird wieder cool aussehen und so. Aber das Spec Ops hat mich wirklich einfach auch überrascht, deswegen.
Ich weiß auch nicht, wie die Kriterien dafür sind, ob das, was da sozusagen nominiert werden darf und wie jetzt bald erscheinen muss oder schon fast fertig sein muss, denn ansonsten, weiß ich nicht, für mich wäre auf alle Fälle Bioshock Infinite ganz vorne dabei und eben auch, wobei es eben vielleicht mehr Nostalgie-Bonus ist, natürlich ein Deus Ex. Trotz seiner etwas hakeligen Kampfeinlagen, fand ich aber trotzdem sehr
hübsch. Das ist eben das, also Deus Ex fand ich auch cool und könnte ich mir vorstellen, dass es besser als Spec Ops letztendlich werden könnte, aber
bei der
Präsentation selbst fehlte mir dann halt dieses, dass es mich in dem Moment begeistert hat, als es richtig begeistert hat, als ich es gesehen habe.
Aber vermutlich hätte ich dann doch mal den Arsch in der Hose und würde einfach sagen, The Witcher 2.
Ja.
The Witcher 2 ist für mich bis jetzt Best of Gamescom.
War auch wieder bestimmt dieser Begeisterungsfaktor.
Ja. Hardware-Accessoires, ja, seltsame Kategorie, hat der PlayStation Move abgeräumt. Ja. Also wenn man, Das ist halt, wie auch schon jemand bei Spiegel Online so schön geschrieben hat, ein Glaubenskrieg.
Ja.
Ob nur PlayStation Move oder Kinect. Wie gesagt, rein vom Neuheitsfaktor hätte für mich der Kinect ganz klar die Nase vorn.
Für mich die Flugdrohne.
Ja,
das wäre meine Hardware der Gamescom gewesen.
Das beste Spiel für Konsole ist dann wieder Gran Turismo 5. Es liest sich wirklich schon fast so spannend wie die Liste beim Deutschen Computerspielpreis. Spiele für Mobile, Super Scribblenauts, mein Gott. Spiele für Online, Guild Wars 2.
Ja,
könnte sein, ja. Zumindest fand ich auch, Guild Wars 2 sah jetzt so in der halben Stunde auch ein bisschen frischer, ansprechender und eindrucksvoller aus als ein Star Wars The Old Republic. Jetzt nicht von den Zwischensequenzen, aber das reine Spiel sah halt da eben wirklich ein bisschen hübscher aus. Spiele für PC, laut dieser Jury, Crysis 2.
Na,
Schwachsinn, The Witcher 2.
Ja, also das ist auch wieder das Crysis 2. Es ist natürlich, sieht schon sehr begeisternd aus, aber es, ja.
In einer Sache sind wir völlig einig mit dieser Jury. Im Best of Family Entertainment ist Kirby's Epic Yarn.
Ja, klar.
Ausnahmsweise auch ein blindes Huhn findet ein Korn. Also heißt ein altes Sprichwort Weisheit.
Wirklich? Ein altes Sprichwort Weisheit.
Ein Sprichwort Weisheit.
Ein altes Sprichwort Weisheit. Das ist das Lustige, wenn ich meine Verwirrungsanfälle habe, sind das immer diese total offensichtlichen, wo man echt so nur so denkt, der stirbt gleich.
Ja.
Und bei dir ist es immer das, wo man erst beim zweiten Denken
denkt,
Moment, der Junge ist total verwirrt.
Ja.
Wo man bei der Bank, die erst den Kredit gerade schon unterschreiben will, und dann so sagt, was hat er denn die ganze letzte halbe Stunde erzählt? Das ist doch Schwachsinn. So ist das. Aber gibt es da nicht Überraschungstitel oder sowas?
Das war schon. Jedenfalls die Hauptkategorien waren das. Und ich finde es halt erstaunlich, dass Gran Turismo 5 da so extrem abgeschnitten hat. Denn alles, was man da bisher gesehen hat, war jetzt noch nicht die Revolution des Racing-Genres. Natürlich sahen die Cockpits, die sahen wirklich sehr, sehr gut aus, auch was die Beleuchtung und den Schattenwurf angeht, wie das Lenkrad halt den Schatten auf die Instrumente wirft und sowas. Aber rein die Außengrafik fand ich halt, wirkte in meinen Augen zumindest dann doch auch wieder sehr antiseptisch und steril.
Ja, und auch wieder so believable. Also, dass es auf der aktuellen Hardware einfach so das Normale ist.
Ja,
so die Bäume und sowas, das sind diese typischen Tricks, die da immer sind, wo du sofort siehst, das sind so Fake-Dinger, die da rumstehen.
Also, da finde ich halt eben alles, was Codemasters mit seiner Ego-Engine macht, da eben, ob das nun Dirt 2 ist oder ein Grid, weitaus beeindruckender und auch immer echter von den Lichteffekten her. Auch sowas, was sie eben jetzt in Gamescom-Landien, im Gamescom-Bereich neu angekündigt haben, halt diesen Go-Kart-Modus, der wirkt halt, ist zwar von der Idee ganz cool, dass er drin ist, aber da sie eben, wie die User eben auch bei uns auch schon festgestellt haben, keine eigenen Go-Kart-Strecken haben, sondern du mit den Go-Karts eben auf den normalen Strecken rumfährst, die eigentlich für Autos sind, ja, die Nordschleife. Ja. Neuer Rekord, 2 Stunden 80.
Ich wollte jetzt eine Woche sagen. Zwischendurch tanken.
merkt man halt, dass diese Go-Karts eben auf normalen langen Straßenkursen oder auch selbst auf kleinen Stadtkursen.
Aber was ist denn ein Überraschungstitel?
Ein Überraschungstitel für mich?
Ja, also wirklich so wie damals, als ich gesagt haben, hier Shadow Harvest und dann hat man 3 Jahre lang... Ist
es einfach oder Alpha-Protokoll. Vielleicht sollte ich mich zurückhalten mit Überraschungstiteln.
Ja, du bist der Geheimtipp-Töter.
Das ist wirklich schwer. Also mit Überraschung tut sich das ein bisschen schwer. Aber auch da muss ich wieder sagen... Am meisten hat mich halt mit überrascht eben, natürlich die Überraschung ist jetzt, wie gesagt, Hardware oder so, natürlich der 3DS ist keine Überraschung, aber hat natürlich super beeindruckt. Ein Spiel The Witcher hat mich super beeindruckt, gerade eben, weil ich eben auch von manch anderen Rollenspielen jetzt eher so enttäuscht war. Also eben, ich persönlich halt eben von Dragon Age 2, zum einen wegen diesem blöden Storykniff, wegen der Geschichte in der Geschichte und zum anderen halt, weil ich da zu wenig Verbesserungen zum Vorgang gesehen habe, was die Grafik angeht. Dann natürlich eine Enttäuschung, in dem Sinne hatten wir ja auch schon eben Gothic 4
Konsolenversion.
Nee, Arcania Gothic
heißt
Tale.
Jetzt auch Gothic
Konsolenversion.
4. Heißt
ja, oder so. Gothic 4.
Ja.
Das waren eher vielleicht Enttäuschungen. Ansonsten es sind ja auch Spiele wie Mafia 2 auf der Gamescom noch und das Spiel ist nächste Woche im Handel und wird uns vermutlich beim nächsten Podcast eingehender beschäftigen.
Genau. Also ich habe bei Namco Bandai Inversion heißt das gesehen.
Ja.
Und das ist mein absoluter neuer aktueller Geheimtipp von jetzt an, nachdem Shadow Harvest halt immer irgendwie gestorben ist und scheinbar nie mehr kommt. Aber dieses Inversion ist so eine Art Mischung aus Gears of War, Singularity, Prey und was hatte ich noch heute gesagt?
Das Penner-Game.
Das Penner-Game. Warst du das? Liest du auch immer diese Pressemitteilung,
ne? Ja, kommen wir am Tag 100.
Ja, genau.
Ja, Penner-Game Psychiater
hat wieder... belegt, Penner-Game ist nicht gefährlich oder sowas. Ja. Nee, also als allen möglichen Spielen wirkt aber wirklich so für sich halt so rund, als wenn es all diese Elemente, die es aus den anderen Spielen nimmt, so miteinander vermittelt. Du hast so Gears of War-Gefechte mit Entdeckung gehen, hast aber so Spezialfähigkeiten wie in Singularity. Das umfasst dann, dass du die Gegner halt so in Zeitlupe versetzen kannst, dass sie auch so in Schwerelos durch die Gegend fliegen. Du kannst irgendwelche Objekte dann auch so alle in die Luft schmeißen, als dass sie eine Deckung für dich darstellen. Du kannst wieder Telekinese und sowas machen und hast dann auch so ganz viele andere Sachen. Und dann ist es total bunt und hell, sieht super schick aus, also es sieht wirklich wie so ein richtig geiler AAA-Titel aus. Hat halt, genau wie bei Red Faction, ziemlich viel Zerstörung. Du kannst halt, wenn irgendwo Leute auf einer Brücke stehen, kannst du die dann so zerschießen, dass die auch so physikalisch korrekt zusammenstürzt. Kannst alle möglichen Häuser kaputt machen. Es ist trotzdem halt so ein lineares Spiel, was also von A nach B immer durch so ein Level
durchgeht. Ist das nicht von dir so ein Timeschiff machen?
Kann sein, ich weiß jetzt nicht von wem. Es ist auf jeden Fall, haben sie es das erste Mal überhaupt richtig gezeigt. Es gab irgendwann mal eine Pressemitteilung, dass es existiert. Und jetzt haben sie es erstmal richtig gezeigt. Und es sah schon halt... dafür, dass es so unbekannt war, sehr beeindruckend aus. Und dann halt auch so coole Ideen, dass es so eine Stelle gab, wo halt irgendwas ausgelöst wurde, irgendeine große Explosion ist passiert. Und dann hat sich die Schwerkraft halt so verändert. Also es gab es ja auch schon mal im Prey, dass das Level sich praktisch gedreht hat. Und auf einmal, erstmal, das war sowieso das Coole, das war so ein fließender Übergang. Man hat erst normal gekämpft, dann kam halt diese Explosion. Dann sind alle erstmal schwerelos in die Luft gegangen, haben aber weitergekämpft. Also so in der Luft so weitergeballert, so liegend. Das ist halt Third Person, du siehst halt deine Figur da noch dabei. Und dann hat sich die Schwerekraft so verändert, dass alle auf einmal auf die Hauswände gegangen sind und sind dann auf den Hauswänden langgelaufen, haben gekämpft. Und das sind halt immer so coole Ideen gewesen. Das sah echt richtig spaßig und cool und flott aus. Das würde ich mal im Auge behalten.
Was für mich eine Überraschung war, was ich jetzt vorher auch nicht so auf dem Radar hatte, ich wusste zwar, dass es existiert, aber dass es dann doch so wirklich gut aussieht, hätte ich nicht gedacht, war für mich das Spiel Battlestar Galactica. Das normalerweise, wie gesagt, gucken wir ja Browserspiele nicht mal mit dem Arsch an.
Ja. Obwohl wir auf Browserspielwerbung bei uns auf der Seite haben.
Ja.
Das sind immer so irgendwelche automatisch eingefügten Werbedinger.
Ja, aber es ist halt natürlich so, dass wir irgendwie, also auch Freizeit und so, Zeit ist ein knappes Gut und da spielen wir jetzt irgendwie nicht irgendwie noch so 6 Browserspiele, die uns irgendwie 10 Stunden am Tag kosten.
Gerade ich als Filmregisseur.
Ja. Und deswegen, Battlestar Galactica kommt von Big Point und Big Point hat eben bis jetzt eben vor allem halt so eine Spiele, die eben so ein bisschen an sowas wie Farmville oder sowas erinnern, halt bloß eben als Browserspiele. Und da will ich die Jungs auch nicht unrecht tun, die haben da bestimmt auch sehr viele mittlerweile andere Browserspiele, die auch verschiedene Spielprinzipien abdecken. Aber eben mit Battlestar Galactica haben sie zum ersten Mal eine wirklich große, knackige Lizenz und dieses Spiel wird halt auch mal zusammen mit Universal in enger Abstimmung gemacht, inklusive eben wirklicher Lizenzen von den ganzen Schauspielern, von der Trisha Helfer als Model 6 und von dem Schauspieler von Andama da, dem Edmund Jones oder wie der heißt.
Diese Trisha Helfer ist sowieso eine Videospiele-Hure.
Ja,
eine
Mischung
wegen Halo ODST. Ja. ODST, die war bei Spider-Man, diesem Scheiß-Spider-Man, was es da zuletzt gab, da war die Synchronsprecherin.
Es ist halt im Grunde ist halt immer noch ein Browser-Game, das heißt, es wird halt im Fenster gespielt. Es basiert allerdings auf dieser Infinite-Engine, die so plattformunabhängig wirklich schon eine sehr gute Grafik darstellt. Und deswegen wirkt der Weltraum und gerade auch zum Beispiel sowas wie eben der Battlestar Galactica eben für eine Browser-Umgebung einfach Hammer. Also das Spiel sieht jetzt, finde ich, nicht schlechter aus als ein Darkstar One oder so. Das sieht eigentlich...
So ein uraltes Spiel.
Was vor 2 Wochen oder vor 2 Monaten auf der Xbox
war. Aber da hast du ja gesagt, das sieht genauso aus wie damals, als rausgekommen
ist. Ja, genau. Aber seitdem gibt es ja nichts, was besser aussieht im Weltraumsegment. Also das sieht wirklich sehr gut aus. Und klar, man kann bei Battlestar Galactica jetzt nicht... die Schiffe so mit dem Joystick frei steuern und rumballern, sondern man kann sie mit Maus und Tastatur steuern und zielt halt auch wieder auf Gegner, aber es spielt halt eben doch eine Rolle, ob man sein Raumschiff in Richtung des Gegners richtig ausgerichtet hat, mit wie viel Tempo man fliegt und das ist auf alle Fälle mal ein Browserspiel, was ich mir auf alle Fälle mal ansehen werde, weil es ja auch wie immer Free-to-Play am Anfang ist. Also was heißt am Anfang? Diese Spiele sind immer Free-to-Play, du kannst aber, wenn du willst, dir für Geld Vorteile verschaffen. Genau.
Und irgendwann macht es dann auch nur Spaß, wenn du auch ein bisschen was da investierst.
Ja, weiß ich nicht. Ja, genau, vermutlich. Oder es geht dann einfach wirklich einfach schneller und du musst halt nicht so viel redundante Sachen machen. Aber
ich mein, es ist
im Gegensatz zu all diesen anderen Spielen, die jetzt gerade in Entwicklung sind, halt wie Age of Empires Online oder die Siedler, da ist ja meistens eher so, dass dieses Free-to-Play heißt, so, du kannst am Anfang so ein bisschen gratis spielen, aber irgendwann, wie bei Need for Speed World, musst du dann dich nach 5 bis 10 Stunden entscheiden und dann mindestens schon mal ein bisschen Geld hinlegen. Und das ist halt bei diesen Spielen theoretisch nicht so. Und sie sehen halt wirklich, muss man sagen, eben mittlerweile verdammt gut aus. Auch wenn sie halt von der Steuerung, von der Spielbarkeit halt immer noch klassisch eher eben wie sich wie in World of Warcraft steuern oder so.
Ich finde so das mit der Battlestar Galactica, ich habe fast Battlefield-Lizenz.
Battlefield Galactica.
Finde ich sehr sympathisch mit der Lizenz, weil das ist halt sowas, da weiß man, da gibt es eine coole Fanbase, die auch international ist. Das sind aber auch wirklich so liebevolle Fans, die wirklich das Franchise so richtig lieben und auch eine TV-Serie, die nicht so immer so diese Hammer-Effekte hatte, einfach so, weil sie das Universum eben groß gemacht haben, groß getragen haben.
Aber sie hatte auch Hammer-Effekte.
Aber das war auch so eine Serie, die sich so entwickelt hat, wo auch am Anfang gar nicht klar war, was daraus wird.
Ja.
So ein bisschen wie bei Stargate, was auch durch so eine super Fanbase immer weiter am Leben gegangen ist. Ja, das ist scheiße.
Du bist 1000-mal besser als Stargate.
Genau, klar. Aber trotzdem, das ist sowas, was wirklich nur durch diesen krassen Fansupport...
Ich möchte mich jetzt im Voraus bei allen Stargate-Fans aber Battlestar Galactica ist trotzdem 1000-mal besser.
Und, aber das ist trotzdem nicht so eine Lizenz, wo jetzt irgendeine große Firma gesagt hätte, da machen wir jetzt irgendein krasses Spiel draus.
Ja.
Und das ist immer irgendwie, das macht das irgendwie sympathisch, finde ich.
Und witzig ist halt auch, dass es zwischen den Browser-Games-Herstellern gibt es ja nicht so viele Firmen. Es gibt vor allem zwei große Anbieter und der eine ist halt Bigpoint, die eben dieses Battlestar Galactica-Spiel machen. Und der andere Anbieter ist Gameforge, die an einem Browserspiel zu Star Trek arbeiten. Was witzig ist, dass da diese zwei Lizenzen quasi da wieder so jetzt im Kampf gegeneinander aufgestellt werden.
Ich glaube, es wird besser als Star Trek Online.
Ja, was vermutlich in ein paar Monaten Free-to-Play ist und dann ein paar Monate später dann irgendwie so... Wir stellen fest, dass wir die Server einstellen.
Ja, genau.
Ja, so wie so dieser All-Points-Bulletin-Weg, der da irgendwie gegangen wird. Oder wir suchen einen Käufer für Star Trek Online.
Ich finde diese Formulierung so geil, wenn es echt sagen wird. Wir stellen fest, dass wir die Server einstellen.
Ja, es wäre nicht das erste Mal.
Ihr könnt ja morgen nochmal versuchen zu spielen, wenn es klappt.
Ja, okay, genau, wenn es klappt. Wir haben auf alle Fälle, das hat man ja schon gemerkt an diesen beiden Podcasts quasi, dass man auf der Gamescom innerhalb von 3 Tagen ungefähr, so ungelogen, mindestens 50 bis 60 Spiele sieht. Das ist natürlich erstmal eine Menge Sachen, die verarbeitet werden müssen. Und deswegen waren diese Podcasts, also diese beiden Gamescom-Podcasts irgendwie auch so ein bisschen anders als sonst, weil wir irgendwie so viele Fakten runter.
Man muss aber ganz ehrlich sagen, das ist ein Wahnsinns-Service von uns, dass wir nach so einem knallharten Tag, wir stehen ja auch schon früh auf und sind dann die ganze Zeit unterwegs.
Ich zumindest.
Und ich stehe eigentlich immer vor dir auf, muss ich sagen.
Also nicht, du bist dann aber
nicht... Ich komme immer unten aus der Dusche gerade raus.
Du bist aber nicht ansprechbar dann.
Ja, stimmt.
Das ist eine Schlafwandel.
Weil ich erstmal ein ordentliches Bierfrühstück hatte.
Ja.
Nee, aber wir sind da den ganzen Tag unterwegs und man ist dann echt krass erschöpft, wenn man dann noch so irgendwie um 1 Uhr nachts oder so dann da sitzt im Hotel.
Ja.
Und es ist ja auch nicht das Bett, was man zu Hause hat oder so. Ja.
Deswegen nicht glauben hier, die Jungs von Area Games haben hier Mojo verloren. Ja. Das ist nicht mehr so witzig, es gibt keine Peniswitze. Warum fehlt ein Filmteil am Ende und so?
Peniswitze?
All das gibt es mit Sicherheit wieder ab nächste Woche, wenn wieder der reguläre Rhythmus reinkommt.
Ja.
Und dann natürlich eben auch so eine, dann die Spiele-Lawine langsam ins Rollen kommt. Ich meine, wir hatten diese Woche Ken und Lynch 2, was rausgekommen ist, nächste Woche Mafia 2. Das sind alles große Themen, die wir in der nächsten Woche machen werden. Und dann geht's eigentlich Schlag auf Schlag. Dann wacht man auf morgens und dann ist plötzlich Halo Reach da. Dann geht man wieder schlafen und dann sind 10 tolle andere Spiele da. Deswegen, die Gamescom hat auf alle Fälle gezeigt, dass der Nachschub nicht so schnell ausgehen wird. Dass wir auf alle Fälle 3 coole Monate vor uns haben und dass wir leider jetzt auch schon wissen, dass wir danach 6 coole Monate 2011 vor uns haben, weil wir wissen ja schon so viele Spiele, die dahin verschoben worden sind, dass man also schon, die könnten jetzt erstmal aufhören mit der Spielentwicklung.
Ja.
Wir haben genug zu tun, bis dann irgendwie die DLCs alle durch sind.
Und das Coole ist wieder, die Spiele, von denen wir das letztes Jahr gesagt haben, so, 2010, wenn das alles kommt, die sind jetzt schon wieder vergessen, so ein God of War 3.
Ja.
Ist einfach weg.
Ja.
So spricht keiner mehr von.
Und dann Alan Wake.
Ja, genau, Alan Wake. Ja. Aber das ist einfach weg, ohne dass jemand gespielt hat.
Stimmt.
Also die nächsten 3 Monate, Leute, also wenn ihr jetzt irgendwie kurz vorm Selbstmord seid, dann überlegt euch das
nochmal. Ich würde es noch ein bisschen aufschieben.
Einiges auf euch zu, was man noch zocken kann.
Ja, vielleicht auf alle Fälle auch noch den Start des 3DS abwarten, weil vielleicht gibt dann doch wieder neuen Sinn.
Ja,
eben. Und man denkt wieder, oder Kirby's Epic Yarn zumindest.
Stimmt.
Wer danach sich noch umbringen will, der hat echt ernste Probleme und vielleicht ist es dann auch nicht verkehrt.
Der ist schon tot.
Vielleicht ist es dann nicht verkehrt. In diesem Sinne wünschen euch wie immer ein tolles Wochenende. Der Alex.
Und Daniel Pog.
Macht das Beste draus. Und jetzt lauschen wir wieder Christian Bale.
Fucking ass.
Give me a fucking answer.
Bam. Und wieder ein Spiel umsonst. So ist es bei Area Games.
Ja.
Zack.
Wir sind kostenlos und verschenken noch Sachen.
Ja, eben. So kann es weitergehen.
Ohne Hosen.
Ja.
Wenn man im Nitroglycerin gefüllten Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen.
Ja.
Wenn es klappt.
Wenn es klappt.
Muss man sagen.
Oh, good for you. And how was it?
Also dafür, dass der eigentlich immer so angeht, also irgendwie, klar, diese...
Das habe ich was vergessen.
Lass mal diese kurze Pause.
Ja.
Was ich denn... irgendwann gibt es da plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Oder ist da schon? Dann kommt eine Rückblende.
Muss man das Spiel von rechts nach links spielen?
What don't you fucking understand?
Nun ja.
Ja,
nee,
ja.
Ich denke immer,
Let's go again!
Da schiebe ich doch mal Halo in meine PlayStation rein.
Alex, Daniel und Johannes vom Mikrofon versammelt und vergammelt.
Daniel Puck!
Ach du Scheiß! Kaffi ist in Polen.
Angeblich. Vielleicht sollten wir Kaffi einbürgern in Polen.
Ja.
Und dann dahin schicken.
Ja,
das machen wir.
Als klavierspielenden Hund. Genau. Wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite.
Die Klavierfreunde auf unserer Seite.
Ja.
Boah, würde das groß werden.
Boah.
Fucking ass. Bam. Fucking ass. Bam. Fucking ass. Bam. Fucking ass.